Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Nepal ist die Lage einen Tag nach der Sturzflut noch immer unübersichtlich. Fest steht bislang, mehr als 380 Menschen sind ums Leben gekommen. Mindestens 1.300 werden noch vermisst. Als Ursache für die Flut wird ein Gletscherabbruch im Grenzgebiet zur von China kontrollierten autonomen Region Tibet vermutet. Der löste wohl eine starke Erschütterung und eine gewaltige Lawine aus Schlamm, Geröll und Eis aus. Entlang mehrerer Flüsse wurden riesige Flächen zerstört.
Was diese Frau seit der Flut erlebt hat, lässt sich nur erahnen. Die Schaufel eines Baggers ist für sie der einzige Weg aus dem Schlamm. Nur einen Tag zuvor blieb vielen hier kaum Zeit, sich zu retten. Jetzt zeigt sich das Ausmaß der Schäden. Straßen, Brücken und ganze Dörfer wurden weggerissen, viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Getroffen wurde einer der wichtigsten Verbindungen zwischen Nepal und der zu China gehörenden Autonomieregion Tibet. Ein zentraler Grenzübergang für Handel und Tourismus, von dem hier viele Menschen leben. Aus meiner Familie sind meine beiden älteren Brüder gestorben. Nur die Kinder haben überlebt. Insgesamt sind in meiner Familie 13 Menschen gestorben. Vor dem Stützpunkt der nepalesischen Armee warten Angehörige auf Informationen zu den Vermissten. Gleichzeitig arbeiten sich Rettungstrupps durch den Schlamm. Wo auf dem Landweg nichts mehr geht, sind Hubschrauber die einzige Verbindung. Sie bringen Überlebende heraus und Lebensmittel, medizinische Hilfe und Zelte hinein. Das Problem ist, dass die Straßen nicht mehr befahrbar sind. Alle Patienten werden mit Rettungshubschraubern zu uns gebracht. Gäbe es eine Straßenverbindung, müssten wir mit deutlich mehr Patienten rechnen. Und die Gefahr ist wohl noch nicht vorbei. Weitere Überschwemmungen in der Grenzregion könnten noch folgen. Flussnahe Orte werden vorsorglich geräumt.
Und damit zu unserem Korrespondenten Markus Spieker in der Hauptstadt Nepals, Kathmandu. Was sind jetzt die größten Herausforderungen für die Menschen vor Ort?
Ja, hier in Kathmandu werden einige oder viele der Menschen behandelt. Verletzte, die geborgen werden konnten, haben wir eben im Beitrag gesehen, und die mit dem Helikopter hergeflogen wurden. Und da sieht man schon das Problem, überhaupt hinzukommen. Der Unglücksort ist ungefähr 80 bis 100 Kilometer entfernt. Die Straßen teilweise zerstört, Brücken zerstört. Man wird ausdrücklich davon abgehalten, in Flussnähe zu gehen, eben weil weitere Überschwemmungen drohen. Womöglich in 4-5 Tagen, heißt es von chinesischen Behörden, noch mal eine ganz große Flutwelle. Und das erschwert natürlich die Rettungsarbeiten.
Wie groß ist denn das Ausmaß der Zerstörung?
Ja, man muss sich vorstellen, dass ein hunderte Meter breiter Eisblock über 1000 Meter in die Tiefe kracht und dann fast für apokalyptische Verhältnisse sorgt. Also jemand von vor Ort hat mir gesagt, so wie das aussieht, glaubt ihr, die Opferzahlen sind noch sehr, sehr viel höher, weil eben ganze Dörfer weggeschwemmt wurden. Das hofft man natürlich nicht, aber Tatsache ist, von den chinesischen Behörden wurden bisher sehr, sehr geringe Opferzahlen gemeldet. Und vor allem da muss man davon ausgehen, dass das noch dramatisch in die Höhe geht.
Dankeschön, Markus Spieker in Kathmandu. Und Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD, Flut Nepal, Kontonummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Ob Rente, Steuern oder Gesundheit, die schwarz-rote Koalition will in diesem Herbst große Reformen im Bundestag beschließen. Um sich darauf vorzubereiten, beraten heute und morgen die Fraktionsspitzen von Union und SPD in Münster. Ihr Ziel, eine gemeinsame Linie finden, denn zuletzt hatte es bei vielen Themen noch geknirscht, etwa bei den geplanten Steuerentlastungen oder bei der Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren.
Kommt die Rentenreform genau wie vorgesehen oder sind noch Änderungen möglich? Zum Beispiel bei der Rente nach 45 Beitragsjahren. Unionsfraktionschef Frei warnt vor Änderungen. Die Vorschläge seien aufeinander abgestimmt.
Und deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht an einer Stelle Veränderungen vornimmt, die möglicherweise das Gesamtkonstrukt ins Wanken bringen können.
Die Union will im Grundsatz nichts verändern. Bei SPD-Fraktionschef Mirsch klingt das anders.
Wir sind alle mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt. Wir sehen, dass das durchaus ein ganz zentrales Thema ist, auch ein Gerechtigkeitsthema. Wir haben den Diskurs mit unserem Ministerpräsidenten. Auch das gehört zur Demokratie dazu. Und am Ende, denke ich, mit einer großen Portion Empathie kriegen wir auch einen guten Kompromiss hin.
Denn bei einem sind sich die Fraktionsspitzen bei ihrer anschließenden Pressekonferenz einig. Nichthandeln führe nicht zu besseren Umfragewerten.
Die Diagnose ist doch dem Grunde nach relativ einfach. Dass nämlich diese Umfragewerte und auch Wahlergebnisse zum Teil eben die Unzufriedenheit der Menschen mit Politik abbilden. Dass Menschen frustriert sind, weil sie mit Händen greifen können, dass in diesem Land seit Jahren bestimmte Entscheidungen nicht getroffen worden sind.
Diese will die Koalition jetzt nachholen. Aber die Rentenfrage schwebt über allem und drückt auf die Stimmung, besonders bei der SPD. Von vielen Wahlkämpfern heißt es, das Thema sei Nummer eins bei Wählerinnen und Wählern. Ob die SPD die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 mitträgt, ist daher längst noch nicht sicher.
Optimismus verbreiten, das hat sich die Koalition vorgenommen. Jetzt kann sie sich auf aktuelle Daten von Wirtschaftsforschern stützen. Mehrere Stimmungsbarometer weisen leicht nach oben. Ob das nun an den Reformvorhaben der Bundesregierung liegt oder nicht, sowohl Unternehmen als auch Verbraucher schauen wieder zuversichtlicher in die Zukunft.
Neue Kleider für den Herbst. Diese Kollektion sollte gut laufen, ist Magali Steitl in ihrer Stuttgarter Modeboutique überzeugt. Auch wenn heute wenig los ist, bei vielen ihrer Kundinnen merkt sie, sitzt der Euro wieder lockerer.
Irgendwann reicht es mit Krisenmodus und dann merkt man schon, dass die Kundin jetzt sagt, so und jetzt möchte ich auch mal wieder genießen, jetzt möchte ich mal wieder rausgehen, jetzt möchte ich wieder eine gute Zeit haben, ich möchte nicht zu Hause sitzen und Trübsal blasen.
Davon ist auch hier nichts zu spüren. Auf dem Stuttgarter Weindorf nebendran schlemmen sich die Menschen zwei Wochen lang durch die Speisekarte, trotz teilweise stolzer Preise.
Die Deutschen geben Essen und Trinken sehr gerne Geld aus. Muss schmecken und die haben Spaß daran.
Gerade wenn jetzt irgendwie sowas, so eine Veranstaltung in der Stadt ist oder so, dann gönnen wir das uns auf jeden Fall.
Die Konsumstimmung der Deutschen erholt sich derzeit. Das zeigen aktuelle Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung. Das Barometer für das Konsumklima steigt für September um 2,8 Punkte auf minus 26,6 Zähler. Zwar liegt dieser Index aus verschiedenen Verbraucherwerten immer noch deutlich unter Null, aber besser als in den vergangenen Monaten.
Das ist in allererster Linie auf stark gestiegene Einkommensaussichten der Verbraucher zurückzuführen. Und dabei ist interessant, dass in diesem Monat diese Einkommensaussichten vor allem Rückenwind durch die verbesserten Konjunkturerwartungen der Verbraucher erhalten. Aber auch die Stimmung in der Wirtschaft hat sich ja spürbar aufgehellt.
Ein weiterer Lichtblick. Laut IFO-Institut hat sich der Stellenabbau in Deutschland zuletzt verlangsamt. Auch Magali Steitl in ihrer Boutique ist derzeit auf Personalsuche und hofft auf ein gutes Geschäft im Herbst.
Drohungen, Beleidigungen, körperliche Gewalt. Die meisten politisch motivierten Straftaten werden in Deutschland von Rechtsextremen verübt. Die Opfer bleiben oft allein. Ein Bündnis aus mehr als 80 Organisationen will das ändern. Zu ihnen zählen etwa Gewerkschaften, Kirchen und Sportverbände. Unter dem Motto Zusammen für Demokratie unterstützen sie Initiativen vor Ort mit Geld und rechtlicher Beratung. Heute wurde dazu ein Pakt geschlossen.
Anne Brückmann unterstützt seit mehr als 15 Jahren Opfer von rechtsextremer Gewalt in Brandenburg. Seit 2-3 Jahren würden solche Angriffe wieder zunehmen, sagt sie.
Aktuell beraten wir zum Beispiel eine Familie, die von ihren Nachbarn rassistisch angegriffen wurden und die jetzt im Gericht als Zeugen aussagen müssen. Und die begleiten wir da zur Aussage hin. Und dann haben sich an uns zwei junge Menschen gewandt, die aufs Land gezogen sind, ein bisschen alternativer aussehen, da von Rechten bedroht wurden.
Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Sportverbänden und Menschenrechtsorganisationen will Gruppen wie die Opferperspektive in Potsdam nun stärker unterstützen. Denn auch Menschen, die Betroffenen helfen und sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einsetzen, würden bedroht.
Wir erleben aber auch, dass diese Menschen auf Feindeslisten stehen, dass sie tätlich angegriffen werden. Und deswegen müssen wir noch enger zusammenrücken.
Es geht um rechtliche Hilfe oder konkreten Schutz vor Ort, aber auch um moralische Unterstützung.
Wenn die Betroffenen es möchten, dass wir sichtbar werden vor Ort, in den Kommunen vor Ort, auf der Straße, dann tun wir das. Wenn wir sichtbar sein sollen in den Social Media mit Kampagnen, dann tun wir auch das. Sicherlich sind Petitionen auch eine Option.
Anne Brückmann und die Opferperspektive in Potsdam können gerade jede Unterstützung gut gebrauchen.
Er galt als skrupelloser Kriegsverbrecher, wurde der Schlechter vom Balkan genannt. Nun ist der bosnisch-serbische Ex-General Mladic gestorben, im Alter von 84 Jahren, in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag. Mladic war 2017 unter anderem wegen Völkermordes im Bosnienkrieg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte 1995 das Massaker von Srebrenica angeordnet, bei dem tausende Menschen getötet wurden.
Ratko Mladic. Sein Name steht für das dunkelste Kapitel des Bosnienkriegs, für Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Juli 1995 lässt der bosnisch-serbische General in der damaligen UN-Schutzzone Srebrenica mehr als 8000 muslimische Männer und Jugendliche töten. Ein Völkermord direkt vor den Augen hilfloser UN-Blauhelmsoldaten. Als Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee verantwortet Mladic eine brutale Militärstrategie, die nationalistische Ansprüche mit allen Mitteln durchsetzt. 1942 in Bosnien geboren, macht Mladic Karriere in der jugoslawischen Volksarmee. Er ist neben Radovan Karadzic die treibende Figur der bosnischen Serben und ist als Generalstabschef mitverantwortlich für die jahrelange Belagerung und Zerstörung der Hauptstadt Sarajevo. Erst nach dem Massaker von Srebrenica greift der Westen militärisch ein und beendet den Krieg. Mladic gelingt es mehr als 15 Jahre lang, sich vor Polizei und Fahndern in Serbien zu verstecken. Er kann sich frei bewegen, auch dank der Unterstützung alter Kader. Bis heute wird er von nicht wenigen als Held verehrt. Im Mai 2011 verhaften serbische Polizisten den inzwischen 68-Jährigen und liefern ihn an das UN-Kriegsverbrechertribunal nach Den Haag aus. 6 Jahre später verurteilen ihn dort die Richter zu lebenslanger Haft. Mladic stirbt in einem Gefängnis der Vereinten Nationen im Alter von 84 Jahren.
Der Naumburger Dom ist seit 2018 UNESCO-Welterbestätte. Heute hat dort das Zentrum Welterbe eröffnet. In einem restaurierten historischen Gebäude gegenüber dem Dom können Besucherinnen und Besucher sich über die Geschichte des Bauwerks informieren und das kulturelle Erbe der Region entdecken. Der Naumburger Dom gilt als herausragendes Beispiel für Architektur und Kunst des europäischen Hochmittelalters. Ihr Markenzeichen waren Punkte auf Gegenständen, in Installationen oder ganzen Räumen. Jetzt ist die japanische Künstlerin Yayoi Kusama im Alter von 97 Jahren gestorben, wie erst heute bekannt wurde, bereits vor knapp 2 Wochen. Kusama litt seit ihrer Kindheit an Halluzinationen und Depressionen. In den vergangenen Jahrzehnten lebte sie freiwillig in einer psychiatrischen Klinik, legte den Pinsel aber bis zuletzt nicht aus der Hand.
Sie malte und malte bis in ihre letzten Tage. Die leuchtend rote Perücke, auf der ganzen Welt bekannt. Yayoi Kusama brachte tausende Kunstwerke buchstäblich auf den Punkt. Sie sah die Welt tatsächlich so. Die Punkte begleiteten sie ein Leben lang. Kunst als Spiegel ihrer Seele und ihrer Ängste. Ihrem Publikum verschaffte sie Einblick in die Unendlichkeit. Ihre farbenfrohen Kreationen, zufällig auch wie geschaffen für Social Media. Allein ins Kölner Museum Ludwig lockte sie zuletzt 480.000 Besucher. Vor dem Kusama-Museum in Tokio sorgt sie immer für Andrang, auch am Tag der Todesnachricht. Mir kommen die Tränen. Es gibt niemanden, der so ist wie sie. Ich bin schockiert von ihrem Tod und zugleich dankbar für das, was sie uns hinterlassen hat. Zeit ihres Lebens kämpfte Yayoi Kusama mit psychischen Leiden. Trotz dunkler Phasen wollte sie ihre Liebe zum Leben weitergeben. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr auch nach meinem Tod noch ein wenig spüren könnt von meinem Schaffensdrang, meiner Hoffnung und meiner Leidenschaft. Sie verstarb mit 97 Jahren. In ihrer Kunst lebt sie weiter, ganz wie sie es wollte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 28. August.
Die Kaltfront eines Tiefs überquert Deutschland und verdrängt die warme Luft nach Osten. Dabei gibt es zunächst im Westen und Nordwesten zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Die weiten sich bis in die Mitte aus. Morgen Vormittag ist es von den Alpen bis zur Oder oft sonnig. Sonst gibt es mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen, Schauer und Gewitter. Gegen Abend drohen im Südosten lokale Unwetter. Die Nacht wird teilweise tropisch mit Temperaturen um 20, am frischesten in der Oberlausitz mit 11 Grad. Morgen Höchstwerte von 20 Grad in der Eifel bis 34 Grad in Niederbayern. Am Samstag wird es landesweit kühler, im Norden und Westen windig mit vielen Wolken und Schauern, im Süden und Osten oft trocken und sonniger, ähnliches Wetter auch Sonntag und Montag.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr fragt Julian Jarikasen nach den Hintergründen des Kurzbesuchs von CIA-Chef Radcliffe in Moskau. Und wir sind mittendrin, wenn vor Hiddensee kleine verlorene Schätze aus dem Meer geborgen werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.